Eine Sprengstoffdrohne am Leipziger Flughafen hat die Diskussion über die Schlagkraft der Drohnenabwehr in Deutschland neu entfacht. Innenminister Pegel sieht den zivilen Flughafen Rostock-Lage gegen Drohnenangriffe gut geschützt. Grund sei die Nähe der Bundeswehr durch den benachbarten Fliegerhorst. Eine lückenlose Überwachung des Luftraums über Mecklenburg-Vorpommern sei aber nicht möglich. Martina Radke berichtet.
Ein großflächiges Radarsystem zur Überwachung des unteren Luftraums, also des Bereichs, in dem Drohnen fliegen, sei teuer und würde auch zu Konflikten mit den in der Luftraumüberwachung üblichen Radarsystemen führen, sagt Pegel. Man werde deshalb weiter nur begrenzte oder gefährdete Bereiche wie Flughäfen überwachen können. Pegel sieht dafür auch die Betreiber kritischer Infrastruktur wie Windparks und Häfen in der Verantwortung. Im Dezember hatten Bund und Länder ein gemeinsames Drohnenabwehrzentrum eröffnet, das dem Austausch und der Lagebewertung dient. Die Entscheidungskompetenzen der beteiligten Behörden bei der Abwehr von Drohnen bleiben dadurch aber unberührt. Pegel kündigte die Anschaffung von weiterer aus dem militärischen Bereich bekannter Technik für die Landespolizei an.
Nach dem Fund der Sprengstoffdrohne am Leipziger Flughafen hat die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen wegen der besonderen Bedeutung des Falls übernommen. Es besteht der Verdacht des versuchten Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und des gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr, teilte die Karlsruher Behörde am Abend mit. Eine Zeugenbefragung im Mordprozess zum Fall Fabian aus Güstrow hat heute für Aufsehen gesorgt. Die Schwester der Angeklagten hat am Landgericht Rostock ausgesagt und sie offenbar belastet. Jürgen-Jakob Gericke berichtet aus dem Ostseestudio Rostock.
Als die Schwester der Angeklagten ausgesagt hat, dass Gina H. keine Lust gehabt habe zu arbeiten, hat diese sich zum ersten Mal überhaupt in dem Prozess mit einem lauten, empörten Ausruf vor Gericht gewehrt. Der Richter verwarnte sie dafür. Die als Zeugin geladene Schwester erzählte zudem von schwierigen Familienverhältnissen und dass Gina H. oft gelogen habe. Seit einigen Jahren hatten die beiden keinen Kontakt mehr zueinander. Weitere Zeugen sind zu ihren Beobachtungen zum markanten Auto der Angeklagten befragt worden. Sie hatten den Wagen am Tag von Fabians Verschwinden gesehen. Morgen soll am Landgericht Rostock unter anderem eine Mitarbeiterin des Jugendamts als Zeugin aussagen, sowie Fabians Oma mütterlicherseits.
Die Klage einer Kleinpartei sorgt für Verzögerungen im Vorlauf der Landtagswahl. Wie viele Parteien daran teilnehmen dürfen, steht frühestens am 14. August fest. Dann nämlich beginnt, nach Angaben des Landesverfassungsgerichts, das Verfahren um die Wahlzulassung der kleinen Partei Lobbyisten für Kinder. Der Landeswahlleiter hatte entschieden, dass sie wegen eines zu spät eingegangenen Einschreibens nicht an der Landtagswahl teilnehmen darf. Bis zum Ende des Verfahrens in Greifswald können nun die Briefwahlunterlagen nicht gedruckt werden. Das verkürzt auch die Zeitspanne für die Abgabe der Briefwahlstimmen. Am eigentlichen Wahltermin, dem 20. September, wird sich nach Angaben von Landeswahlleiter Bogen aber nichts ändern. Nach dem tödlichen Anschlag mit einem Auto auf eine Gewerkschaftsdemo in München Anfang vergangenen Jahres ist ein 25-Jähriger zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Das Oberlandesgericht München stellte auch die besondere Schwere der Schuld fest, was eine Freilassung auf Bewährung nach 15 Jahren Gefängnis erheblich erschwert. Aus München Maike Vöckersberger.
In seiner Begründung machte der Vorsitzende Richter deutlich, dass der Senat von einem politisch-religiösen Tatmotiv überzeugt ist. Der Angeklagte habe sich zunehmend radikalisiert und schließlich den Entschluss gefasst, willkürlich ausgewählte Menschen zu töten. Er habe gezielt das Ende des Demonstrationszuges ausgewählt und die Arg- und Wehrlosigkeit der Teilnehmer bewusst ausgenutzt. Mit 34 bis 42 Kilometern pro Stunde fuhr er nach Überzeugung des Gerichts in die Menschenmenge. Eine Mutter und ihre zweijährige Tochter wurden getötet, mehr als 40 Menschen schwer verletzt.
Ein Bündnis aus Umwelt- und Sozialverbänden sowie Gesundheitsorganisationen fordert von der Bundesregierung einen nationalen Hitzegipfel. Der Bund verweist beim konkreten Hitzeschutz bisher auf die Verantwortung von Ländern und Kommunen. Aus Berlin Isabel Karras.
In einem gemeinsamen 5-Punkte-Plan fordert das Bündnis aus rund 40 Organisationen die Bundesregierung dazu auf, Klimaschutz und Klimaanpassung deutlich stärker voranzutreiben. Im Mittelpunkt stehen dabei zwei Forderungen. Erstens soll die Bundesregierung kurzfristig einen nationalen Hitzegipfel einberufen. Teilnehmen sollen Bund, Länder und Kommunen gemeinsam mit Fachleuten, unter anderem aus dem Gesundheitswesen, dem Bevölkerungsschutz und der Landwirtschaft. Das Ziel? Konkrete Maßnahmen gegen die Folgen extremer Hitze abzustimmen. Zweitens verlangt das Bündnis einen verbindlichen bundesweiten Hitzeschutzplan. Dieser soll klare Zuständigkeiten festlegen und eine dauerhafte Finanzierung von Schutzmaßnahmen vor zukünftigen Hitzewellen sichern.
In der Schweriner Feldstadt ist heute Vormittag ein Mann bei einem Wohnungsbrand ums Leben gekommen. Eine weitere Person wurde verletzt. Die Polizei hält aktuell eine Explosion für die Brandursache. Der Auslöser ist aber noch unklar. Nikolas Drägert aus dem Mecklenburg-Studio.
Als die Einsatzkräfte vor Ort waren, schlugen aus den Fenstern des Mehrfamilienhauses Flammen und dichter Rauch. Eine Person konnte von der Feuerwehr mit Hilfe einer Drehleiter gerettet werden. Für einen anderen Bewohner kam jede Hilfe zu spät. Der Mann konnte nur noch tot geborgen werden. Aufgrund der Explosion war die Polizei mit Sprengstoffermittlern vor Ort. Die Bewohner des Hauses dürfen bis auf Weiteres nicht in ihre Wohnungen zurück. Die Feuerwehr geht aufgrund der starken Rauchentwicklung davon aus, dass das Gebäude vor einem Wiedereinzug erst einmal saniert werden muss. Über die Schadenssumme gibt es bislang noch keine Schätzungen.
Das Landeswirtschaftsministerium prüft Vorwürfe gegen den Präsidenten der IHK Neubrandenburg, Christa Hennige. Das hat ein Sprecher bestätigt. Hintergrund sind Aussagen eines Azubis gegen den Hotelier Hennige in einem ARD-Beitrag. Frank Schwarz aus dem Hafmüritz-Studio Neubrandenburg erläutert, worum es geht.
Der Auszubildende aus Indonesien wirft Hennige vor, in dessen Hotel auf Usedom ausgebeutet und vor allem für Hilfsarbeiten eingesetzt worden zu sein. Die Kammern in Rostock und Schwerin hatten daraufhin erklärt, die Zusammenarbeit mit der IHK in Neubrandenburg bis zur Klärung des Falls ruhen zu lassen. Gestern hatten die Neubrandenburger in einer Präsidiumssitzung entschieden, dass Hennige weiter als Präsident im Amt bleibt. Er werde weiter alle damit verbundenen Geschäfte ausüben, so ein IHK-Sprecher. Nur im Zusammenhang mit der Prüfung durch die Rechtsaufsicht werde Hennige von IHK-Vizepräsident Benischke vertreten. Gestern hieß es noch, dass Benischke derzeit für alle rechtlichen Belange verantwortlich sei.
Nach dem spektakulären Fund zweier schwedischer Wracks vor Rügen haben Archäologen heute in Schwerin erstmals ihre Untersuchungsergebnisse vorgestellt. Unterdessen fordert das Land Mecklenburg-Vorpommern, dass Deutschland endlich die UNESCO-Konvention zum Schutz des Unterwasserkulturerbes ratifiziert. Aus der aktuellen Redaktion Katinka Plattner.
Die beiden Schiffe, eine Fregatte und ein bewaffnetes Handelsschiff, waren bereits 2010 und 2016 entdeckt worden. Erst gemeinsame Untersuchungen des Landesamtes für Kultur und Denkmalpflege und des Wrackmuseums aus Stockholm machten jetzt ihre historische Bedeutung deutlich. Die Schiffe sanken im Winter 1714-1715 vor Rügen im Treibeis. An Bord fanden die Taucher unter anderem ein rund 400 Kilogramm schweres Bronzekanonenrohr sowie zahlreiche Alltagsgegenstände. Das alles erzählt uns, wie die Besatzung damals gelebt hat, so Wasserarchäologe Jens Auer. Die Wracks bleiben auf dem Meeresgrund und sollen dort weiter erforscht und geschützt werden. Mecklenburg-Vorpommern fordert deshalb, dass Deutschland endlich die UNESCO-Konvention zum Schutz des Unterwasserkulturerbes ratifiziert. So sollen derartige Funde besser erforscht und geschützt werden.